Willkommen zum Friedensforum in Lora International, zur Sendung der Deutschen Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen, DFGVK. Vorige Woche, am Antikriegstag 1. September, hat die Friedensbewegung wieder an eines der wichtigsten Daten der deutschen Geschichte erinnert, an den Beginn des Zweiten Weltkrieges am 1. September 1939. Dieser Krieg, angezettelt von den Nazis, kostete 55 Millionen Menschen das Leben. Als er vorbei war, schwor man sich, von Deutschland darf nie wieder Krieg ausgehen. Doch schon in den 50er Jahren wurde wieder aufgerüstet und es entstand mit der Bundeswehr eine neue, schlagkräftige deutsche Armee. Sie sollte im Kriegsfall der Landesverteidigung dienen, so wurde es ins Grundgesetz geschrieben. Mittlerweile aber ist die Bundeswehr eine Armee, die vor allem im Ausland eingesetzt wird. Davon steht zwar nichts im Grundgesetz, aber das Bundesverfassungsgericht hat den Auslandseinsätzen zugestimmt. Und wenn eine Mehrheit im Bundestag diese Einsätze für notwendig hält, gibt es praktisch keine Hindernisse, sagt Thomas Rödl, der bayerische Landessprecher der DFGVK.
Die Abgeordneten im Bundestag sind ja in keiner Weise dran gebunden, bei ihren Entscheidungen jeweils das Völkerrecht zu berücksichtigen. Also das heißt, der Bundestag kann jetzt nach Zweckmäßigkeit und Interessenslage entscheiden, die Bundeswehr einzusetzen. Es gibt keine internationale Instanz, die da irgendwas dagegen sagen kann, und der Bundestag hat die Souveränität.
Von dieser Souveränität hat der Deutsche Bundestag in den vergangenen Jahren ausgiebig Gebrauch gemacht. Wir wollen in der nächsten Stunde untersuchen, wie es dazu gekommen ist, welche Entwicklung dazu geführt hat, dass das Militär inzwischen wieder zum Mittel deutscher Politik geworden ist. Unser Thema heute: Deutsche wieder an der Front, die Bundesrepublik als aktive Militärmacht. Am Mikrofon Harald Will. Lange Zeit war es kaum vorstellbar, dass die Bundeswehr einmal zu militärischen Einsätzen ins Ausland geschickt würde. Deutsche Soldaten wurden allenfalls entsandt, um bei der Bewältigung von Naturkatastrophen zu helfen, zum Beispiel nach großen Erdbeben. In den 90er Jahren, nachdem aus der Bundesrepublik und der DDR das vereinte Deutschland geworden war, gab es einen Kurswechsel. Die Bundeswehr begann nun, im Ausland auch mit Militäraktionen aufzutreten. Diese Einsätze wurden im Laufe der Zeit immer mehr. Aktuell sind es 13 auf 3 Kontinenten. Dabei geht es um die Ausbildung von Soldaten anderer Armeen, um den Schutz von Handelsschiffen vor Piraten, aber auch um Kampfeinsätze. Und das heißt nichts anderes als, deutsche Soldaten führen heute wieder Krieg. Frage an Thomas Rödl von der Deutschen Friedensgesellschaft: Wo zum Beispiel ist die Bundeswehr zurzeit im Einsatz?
Im Einsatz in Afghanistan, in Mali, das wird als der gefährlichste Einsatz bezeichnet, im Einsatz gegen Terror in Syrien, mit der Luftwaffe hauptsächlich. Und dann gibt es eine ganze Reihe kleinerer Einsätze, meistens mit Mandat der Vereinten Nationen, wo man irgendwelche Beobachtungsmissionen macht oder Einsätze der Vereinten Nationen unterstützt.
Ich habe vorhin in der Frage gesagt, die Bundeswehr führt Krieg. Also wie muss man jetzt zum Beispiel diesen Einsatz in Afghanistan oder in Mali qualifizieren? Ist das Kriegsführung?
In den beiden Beispielen ja, weil da ist die Vorgabe, auch Aufständische zu bekämpfen, und das heißt eben auch mit Artilleriebeschuss, mit direkten Angriffen, mit Bombardierung vom Flugzeug aus, wie das ja in Kunduz vor einigen Jahren passiert ist. Und es gibt andere Einsätze, die nur eine Beobachtungsmission haben und die nicht in einer akuten Konfliktsituation stattfinden. Also man müsste die Einsätze einzeln beurteilen und bewerten. Also nicht jeder Einsatz bedeutet jetzt aktuelle Kriegsführung.
Ins Grundgesetz, über das wir jetzt ein bisschen ausführlicher sprechen werden, sind viele Erfahrungen aus der Nazizeit eingeflossen. Es sollte zum Beispiel verhindert werden, dass von Deutschland aus wieder Krieg geht. Im Grundgesetz Artikel 26 zum Beispiel wird die Vorbereitung eines Angriffskrieges als verfassungswidrig bezeichnet und unter Strafe gestellt. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel den Krieg in Serbien in den 90er Jahren anschaut, an dem die Bundeswehr auch beteiligt war, dann kann man durchaus von einem Angriffskrieg sprechen. Sind also die Formulierungen im Grundgesetz nur Papier?
Ja, das sind sie zunächst mal. Die Vorbereitung eines Angriffskrieges ist verboten. Und das war auch überhaupt kein Thema, bis eben 1999 die Bombardements gegen Restjugoslawien oder Serbien, wie du gesagt hast. Damals unter dem Vorwand, man müsste Völkermord verhindern. Dann hat sich herausgestellt, das war nur ein Vorwand. Eigentlich ging es politisch darum, Jugoslawien zu zerschlagen. Und die Bundeswehr war an den Bombardements beteiligt. Und bei der Gelegenheit sind wir dann drauf gestoßen, dass in § 80 des Strafgesetzbuches damals es hieß, wer einen Angriffskrieg, an dem die Bundesrepublik Deutschland beteiligt sein soll, vorbereitet und dadurch die Gefahr eines Krieges für die Bundesrepublik Deutschland herbeiführt, wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe oder mit Freiheitsstrafe nicht unter 10 Jahren bestraft. Also dieser § 80 Strafgesetzbuch war bis 1999 auch den allermeisten Menschen in der Friedensbewegung gar nicht bekannt. Und wenn man den jetzt liest, dann ist in dieser Umsetzung des Grundgesetzartikels ja bereits eine skandalöse Einschränkung darin, nämlich nur ein solcher Angriffskrieg ist vorbereitet, bei dem die Gefahr besteht, dass auch Deutschland und das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland mit Krieg überzogen oder mit Krieg bedroht wird. Weil das heißt ja im Umkehrschluss, wenn Deutschland wieder Krieg führt in Afrika oder im Orient oder sonst irgendwo und das Ganze so gesteuert wird, dass keine Gefahr für Deutschland besteht, dann wäre das nach diesem Paragraphen straffrei. Und das ist ja ein Skandal. Und der zweite Skandal war dann, dass der Generalbundesanwalt, nachdem wir die Bundesregierung, damals Kanzler Schröder und Außenminister Fischer, angezeigt haben, hat der Generalbundesanwalt kein Verfahren eröffnet und in der Begründung stand drin, wie der Herr Bundeskanzler vor dem Bundestag erklärt hat, handelt es sich um eine humanitäre Aktion und nicht um einen Angriffskrieg. Und damit ist es im Sande verlaufen.
Das heißt aber doch auch, also die Jurisprudenz ist in der Lage, sich die Begründungen immer so hinzudrehen, wie sie gerade gebraucht werden. Kann man das daraus schließen?
Der Artikel 26 ist so weit entschärft, dass er in der Praxis nichts mehr taugt. Im Friedenssinne ist der Artikel 26 ja so zu verstehen, die Vorbereitung eines Angriffskrieges ist verboten, egal gegen wen und egal mit welchen Folgen gegen unser eigenes Land.
In Den Haag gibt es den Internationalen Gerichtshof. Der wurde geschaffen, um bei Streitigkeiten zwischen Staaten zu entscheiden. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich lange Zeit nicht der Rechtsprechung des Internationalen Gerichtshofs unterworfen. Erst im Jahr 2008 ist das passiert. Allerdings mit einem Vorbehalt. Wie schaut dieser Vorbehalt aus?
Ja, dieser Internationale Gerichtshof für Streitigkeiten zwischen Staaten ist eigentlich ein gleichwertiger Teil des Systems der Vereinten Nationen. Und es ist so gedacht, dass jeder Staat irgendwann eine formelle Akte, ein Schriftstück hinterlegt und sagt, ja, wir akzeptieren die Rechtsprechung des Internationalen Gerichtshofs. Und Deutschland hat das getan dann mit diesem Vorbehalt, dass der Internationale Gerichtshof nicht über die Tätigkeit der Bundeswehr im Ausland und nicht über die Tätigkeit von Streitkräften, also gemeint sind ausländische Streitkräfte, auf dem Territorium Deutschlands zu befinden hat. Außenminister war damals Frank-Walter Steinmeier, der jetzt Bundespräsident ist. Und die Formulierung dieses Vorbehalts war nur ein Kabinettsbeschluss und über ihn wurde im Bundestag und in den Medien nicht diskutiert. Also das haben nur wenige Experten zur Kenntnis genommen, dass dieser Vorbehalt formuliert wurde. Weil mit diesem Vorbehalt werden natürlich die entscheidenden Streitigkeiten ausgeklammert und einer möglichen gerichtlichen Überprüfung durch den Internationalen Gerichtshof entzogen. Jetzt, wenn wir im Zusammenhang denken, Antikriegstag, 1. September, Kriegsbeginn, also mit diesem Vorbehalt hätte auch die Wehrmacht gut leben können.
Wegen der Auslandseinsätze der Bundeswehr ist Anfang der 90er Jahre das Bundesverfassungsgericht angerufen worden. Das Gericht sollte entscheiden, ob die Einsätze im Ausland verfassungsgemäß sind. Schließlich steht im Grundgesetz ja nur was von Verteidigung, nicht von Auslandseinsätzen. Die Richter in Karlsruhe haben dann 1994 entschieden, dass die Auslandseinsätze mit der Verfassung vereinbar sind. Das heißt doch eigentlich, die Verfassungsrichter haben gegen den Wortlaut und Geist des Grundgesetzes entschieden, oder?
Sie haben gesagt, der Einsatz muss in irgendeiner Art und Weise kollektiv sein und haben da die Vereinten Nationen und die NATO in eins gesetzt, also ein Einsatz im Rahmen von kollektiver Sicherheit, also nicht nur die Deutschland, die Bundeswehr alleine, sondern in einer internationalen Einbindung. Und sie haben sich da eben auch auf den Artikel 24 Grundgesetz berufen, in dem steht, der Bund kann sich einem System internationaler kollektiver Sicherheit einordnen. Aber die Verfassungsrichter hätten sagen müssen, im Wortlaut des Grundgesetzes steht, Artikel 87a, Die Bundeswehr darf nur zur Verteidigung eingesetzt werden, ansonsten nur dann, wenn es dieses Grundgesetz ausdrücklich zulässt. Also nach meinem Verständnis hätten die Verfassungsrichter sagen müssen, der Bundestag ist aufgefordert, mit der entsprechenden Zweidrittelmehrheit den Artikel 87a zu ergänzen. Und da hätte man dann reinschreiben müssen, die Bundeswehr kann eingesetzt werden im Rahmen eines kollektiven Einsatzes und dann mit der Einschränkung nur und nur dann aufgrund eines deutlichen und klaren Beschlusses des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, dann wäre es völkerrechtlich in Ordnung.
All denen, die die Auslandseinsätze der Bundeswehr kritisch sehen, und das sind ja eine Menge Leute, wird gesagt, es gibt ja den sogenannten Parlamentsvorbehalt. Das heißt, der Bundestag muss jedem einzelnen Auslandseinsatz der Bundeswehr zustimmen. Und dann wird argumentiert, damit wird ja verhindert, dass die Bundeswehr in verfassungswidrige Einsätze geschickt wird. Was ist von dieser Argumentation zu halten?
Naja, die Abgeordneten im Bundestag sind ja in keiner Weise dran gebunden, bei ihren Entscheidungen jeweils das Völkerrecht zu berücksichtigen. Dann hätten sie ja auch 99 gegen Bombardement gegen Jugoslawien stimmen müssen und hätten vielleicht auch 2016 gegen die Bombardierung Syriens stimmen müssen und so weiter. Wenn denn jeder einzelne Abgeordnete meint, es gilt der eindeutige, klare Wortlaut von Artikel 87a Grundgesetz. Man hat jetzt dann quasi nach diesem erwähnten Verfassungsgerichtsurteil das als Freibrief betrachtet, dass man jeden Einsatz beschließen kann, den man für zweckmäßig hält. Also das heißt, der Bundestag kann jetzt nach Zweckmäßigkeit und Interessenslage entscheiden, die Bundeswehr einzusetzen. Es gibt keine internationale Instanz, die da irgendwas dagegen sagen kann. Und der Bundestag hat die Souveränität.
Sie hören das Friedensforum in Lora International. Unser Thema heißt heute Deutsche wieder an der Front, die Bundesrepublik als aktive Militärmacht. Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks waren die NATO und die Bundeswehr in einer Legitimationskrise. Der Feind war abhanden gekommen. Viele Menschen haben sich damals gefragt, wozu brauchen wir noch Militär? Aber bald danach wurden für die Bundeswehr neue Aufgaben definiert in den sogenannten verteidigungspolitischen Richtlinien. Darin wurde festgeschrieben, dass die Bundeswehr auch für den freien Zugang zu Rohstoffen und für die Absicherung von Handelswegen sorgen soll. Was meint Thomas Rödl? Ist diese Aufgabenstellung noch mit dem Grundgesetz vereinbar?
Naja, das war sie eigentlich von Anfang an nicht. Und auch diese Aufgabenformulierung, Sicherung der Freiheit der Handelswege und Zugang zu Rohstoffen, war nur ein Papier aus dem Verteidigungsministerium, ein Konzeptpapier aus dem Verteidigungsministerium, das der Bundestag zustimmend zur Kenntnis genommen hat, das aber nie öffentlich diskutiert und verabschiedet worden ist. Hat also auch keine Gesetzesqualität, wo man hätte dagegen klagen können. Natürlich widerspricht es dem Wortlaut des Grundgesetzes. Und der Artikel 87a, Einsatz nur zur Verteidigung, sollte ja dazu dienen, dass die Bundeswehr als Nachfolger der Wehrmacht eben nicht für imperialistische Zwecke und für machtpolitische und ökonomische Zwecke eingesetzt wird. Genau das sollte ja verhindert werden. Ich zitiere eine Dozentin der Bundeswehrführungsakademie, Frau Sabine Jaberg, 2012. Streitkräfte dienen wieder als Mittel der Politik, als Instrument blanker Interessenspolitik. Damit ist genau das eingetreten, was die Väter und Mütter des Grundgesetzes hatten verhindern wollen. Es gibt auch kein Konzept, was macht man denn jetzt nur, um die Rohstoffe zu sichern und die Freiheit der Handelswege. Und wie man das denn eigentlich machen will, auf welches Szenario man sich einzustellen hat, die Rohstoffe zu sichern und die Freiheit der Handelswege, da ist eigentlich nie was Konkretes gesagt worden. Sondern in der Öffentlichkeit waren die Rechtfertigungen erstens humanitäre Zwecke und zweitens gegen den Terrorismus.
Du hast vorhin gesagt, man hat eigentlich kein Konzept für die Aufgabenstellung, Sicherung von Handelswegen, Sicherung von Rohstoffen. Wenn man denn ein Konzept hätte, wäre eine solche Aufgabenstellung denn zu bewältigen für die Bundeswehr? Wäre das realistisch?
Naja, eine Unternehmung zur Sicherung der Rohstoffquellen ist ganz schlicht die Intervention der amerikanischen Streitkräfte im Irak 2003. Da ging es vorgeblich darum, Massenvernichtungswaffen sicherzustellen, die man da nie gefunden hat. Und in zweiter Ebene ging es darum, das Regime Saddam Hussein zu beseitigen. Und in dritter und eigentlicher Ebene ging es darum, den Zugriff auf die Ölquellen im Irak zu haben.
Wir reden aber jetzt von der Bundeswehr. Wie weit wäre das für die Bundeswehr realistisch?
Die Bundeswehr hätte zum Beispiel eine Rolle übernehmen können wie die britischen Streitkräfte damals. Als Juniorpartner mit 10, 20, 30.000 Mann damit reingehen. Und schauen, dass wir dadurch einen Anteil vom Kuchen erwischt. Ja. Und nur als Deutschland, Bundeswehr alleine, jetzt irgendwo reingehen in so ein Szenario Irak oder Syrien, dazu reichen die Kräfte nicht. Also das müsste man auf jeden Fall dann im Zusammenhang mit NATO oder künftiger europäischen Streitmacht machen.
Nochmal Stichwort Auslandseinsätze der Bundeswehr. Lange Zeit standen bei der Bundeswehr diese Auslandseinsätze im Vordergrund. Das ist die Zukunft der Truppe. Seit einiger Zeit ist jetzt aber wieder davon die Rede, dass man die Landesverteidigung stärken muss. Und zur Begründung wird dann auf Russland verwiesen, das angeblich aggressiv ist. Wird hier ein altes Feindbild wiederbelebt?
Ja, da wird ein Feindbild wiederbelebt, sonst wäre die Strategie gegen Russland oder die Politik gegenüber Russland ja gar nicht vermittelbar. Da muss man jetzt erwähnen, die Ausweitung der NATO nach Osten, die NATO-Expansion, die ein aggressiver Akt gegenüber Russland war, die eine strategische Weichenstellung war schon in den 90er Jahren, die aber bei uns nicht als strategische Weichenstellung zur Konfrontation mit Russland betrachtet worden ist. Und der beste Beleg dafür ist ja, dass man damals bei den Verhandlungen über die deutsche Wiedervereinigung der Sowjetunion damals unter Gorbatschow versprochen hat, die NATO wird sich nicht ausweiten. Die NATO bleibt auf das bisherige Gebiet beschränkt, und schon ein paar Jahre später hat man das vergessen, hat sich nicht mehr daran erinnert. Und die Ausweitung der NATO ist immer von Russland kritisiert worden, gegen russische Interessen gerichtet. Man hat es trotzdem gemacht, hat russische Interessen ignoriert. Und da muss man ja dazu sagen, NATO war ein hochgerüsteter Militärpakt in feindlicher, konfrontativer Stellung mit der Sowjetunion und dem Warschauer Pakt. Und Russland hat in den 90er Jahren ja vorgeschlagen, lass uns gemeinsam die OSZE aufbauen oder dann auch, warum darf nicht Russland in die NATO auch reingehen und so weiter. So, und die NATO-Expansion war dann so, dass jetzt fast alle ehemaligen Staaten des Warschauer Paktes in der NATO sind, und die Perspektive war dann, die Ukraine in die NATO einzuverleiben. Und mit der Einverleibung der Ukraine wäre dann die NATO nochmal direkt an russisches Gebiet hingerückt. Und auf der Krim hätte Russland auf eine strategisch wichtige Position, nämlich diesen Hafen im Schwarzen Meer und wichtige militärische Einrichtungen, verzichten müssen. Und an dem Punkt ist dann Russland aufgetreten und hat gesagt, nein. Dann waren die Konflikte und Umsturz in der Ukraine. Russland hat dann teils offen, teils verdeckt, dann natürlich im eigenen Interesse eingegriffen. Und die Einverleibung, sage ich jetzt mal, oder Annexion der Krim war ja aufgrund einer Volksabstimmung dort. Es war kein Annexionskrieg oder Angriffskrieg. Und die Veränderung der Grenze, die natürlich gegen ukrainisches Recht verstößt, ist jetzt als Beleg hergenommen worden, dass Russland jetzt wieder aggressiv agiert. Und seither ist die Frontstellung gegen Russland im Vordergrund.
Ist es denn so, dass diese offiziell immer wieder gegebene Begründung, Russland ist aggressiv und wir müssen uns schützen und wir müssen für Verteidigung sorgen, wir müssen uns vorbereiten, dass diese Argumentation tatsächlich stichhaltig ist?
Es ist unterm Strich nicht sonderlich logisch. Es ist auf jeden Fall konfrontativ. Es verschärft die Spannungen. Es entwickelt sich die Möglichkeit, dass es wieder einen Krieg gibt gegen Russland. Andererseits, Militärexperten sagen, so wie die strategische Lage ist, die Geografie ist, die NATO kann das Baltikum gegen Russland nicht verteidigen, wenn denn Russland ernsthaft versuchen würde, da ins Baltikum einzumarschieren, was sie nie gemacht haben. Und zu einem wirklich großen Krieg gegen Russland ist die NATO vermutlich nicht in der Lage. Das braucht nochmal 10 Jahre oder länger, bis man die entsprechenden Truppen an die russische Grenze verlagert hat, die entsprechende Infrastruktur aufgebaut hat. Und es beinhaltet natürlich die Möglichkeit eines Atomkrieges. Da wäre jetzt der Zusammenhang zum Thema Atomwaffen. Russland stellt jetzt eben wieder Marschflugkörper auf, die Aufmarschwege und neuen Stützpunkte der NATO in Osteuropa erreichen können. Das wird jetzt wiederum als aggressiver Akt betrachtet, aber aus russischer Sicht stellt man halt da jetzt ein paar Dutzend Atomwaffen hin, um die NATO abzuschrecken.
Also das Risiko einer Eskalation bis hin zur atomaren Stufe ist gegeben?
Das Risiko ist gegeben und das halte ich für sehr gefährlich.
Hier ist das Friedensforum in Lora International. Deutsche wieder an der Front, die Bundesrepublik als aktive Militärmacht. Das ist das Thema der heutigen Sendung. Kommen wir noch einmal zurück zum Grundgesetz. Das enthält eine Art Friedenserklärung. In der Präambel des Grundgesetzes heißt es nämlich, Zitat, Das deutsche Volk ist von dem Willen beseelt, in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen. Zitat Ende. Viele sind der Meinung, dass diese Friedenserklärung auch durch die Mitgliedschaft Deutschlands in der Europäischen Union in die Tat umgesetzt wird. Die EU wird ja oft und gerne als Friedensprojekt bezeichnet. Wenn wir allerdings auf die Realität blicken, dann müssen wir zur Kenntnis nehmen, die EU ist nicht ein reines Friedensprojekt, es gibt auch Bestrebungen, Europa zu einer Militärmacht auszubauen. Zum Beispiel durch sogenannte Battle Groups, gemeinsame multinationale Kampfgruppen. Thomas Rödl findet den Europagedanken vom Grundsatz her durchaus richtig, kritisiert aber das militärische Denken, das sich in der EU breit macht.
Europa als Friedensmacht, das hätten wir gerne. Ich bin auch der Meinung, im Prinzip ist die europäische Einigung positiv. Die nationalen Gegensätze und die Kriegsursachen der letzten Jahrhunderte überwinden, das wäre im Prinzip eine gute Sache. Andererseits, jetzt ist eben genau das gleiche machtpolitische Denken dahinter, das zum Ersten und Zweiten Weltkrieg im letzten Jahrhundert geführt hat. Und auch die EU, die Leute, die jetzt vereinte Europa betreiben und eine Militärmacht aufbauen wollen, die denken in diesen machtpolitischen Kategorien. Man hat in dem Vertrag von Lissabon festgeschrieben, die Staaten verpflichten sich zur ständigen Verbesserung ihrer militärischen Fähigkeiten. Das ist noch relativ unkonkret. Dann gibt es jetzt dieses Instrument, permanente strukturierte Zusammenarbeit. Und darunter verbergen sich die Zusammenarbeit auf militärischem Gebiet. Und es gibt jetzt inzwischen Dutzende von gemeinsamen Militärprojekten, um gemeinsame europäische Militär von der Hardware, von der gemeinsamen Aufrüstung her zu entwickeln. Und es gibt Infrastrukturprojekte und es gibt gemeinsame Kommandoeinheiten und es gibt auch sowohl zivile als auch militärische Auslandseinsätze der NATO.
Könnte man sagen, diese europäische Zusammenarbeit hat schon in etwa so ein Gewicht wie jetzt das NATO-Bündnis oder ist es noch viel, viel schwächer, als es beispielsweise die NATO ist?
Es ist noch viel, viel schwächer, weil die Europäische Union ja ihre Schwierigkeiten hat. Der sogenannte Brexit ist ja nur der Gipfel des Eisbergs, weil viele in der Europäischen Union, also Bürgerinnen, aber auch politische Parteien, der Meinung sind, dass sie diese Europäische Union gar nicht wollen. Also es ist schwierig, sich auf gemeinsame Projekte und gemeinsame Ausgaben zu einigen. Man könnte auch sehr viel über die Europäische Union sagen. Wie ist die eigentlich strukturiert? Es gibt ja eigentlich gar keine Verfassung. Welche Interessen dominieren da eigentlich? Natürlich auch wirtschaftliche Interessen, Großbanken, Großkonzerne und natürlich die dominierenden Staaten wie vor allen Dingen Deutschland und Frankreich. Und diese beiden wollen Militärzusammenarbeit oder haben sie schon ziemlich weitgehend. Und die wollen als führender Kern, ja, man hat die Rede von Kerneuropa, eine Militärmacht Europa aufbauen und andere Staaten stehen eher am Rande und ziehen da gar nicht so mit, wie man es gern hätte.
Wenn Europa mehr militärisch zusammenarbeiten soll, dann braucht es auch eine europäische Kooperation in der Rüstungsindustrie. Heißt es immer wieder, ist denn eine solche Kooperation zu sehen? Du hast jetzt vorher schon einige Projekte genannt, also die Kooperation gibt es wohl. Aber ist es nicht vielleicht auch so, dass die Einzelstaaten trotzdem versuchen, das entsprechende Know-how für die Rüstung bei sich im Land zu halten?
Ja, interessante Frage. Wer hat das Know-how für Rüstungsgüter? Eigentlich nur Frankreich, Großbritannien, Deutschland können die ganze Palette produzieren. Also Panzer, Flugzeuge, Schiffe, sage ich jetzt mal pauschal. Und ansonsten gibt es nur noch Schweden, ist da relativ autark. Schweiz kann da einen eigenen Panzer produzieren und alle anderen Staaten, auch so die mittleren wie Spanien, Italien, sind an Kooperationsprojekten, an Projekten europäischer Kooperation beteiligt. Also zum Beispiel der Eurofighter ist ein multilaterales Projekt. Und die kleineren Staaten, bitte, dass ich niemand beleidige, wie Holland, Belgien, Polen, Österreich, sonst wie, haben keine nennenswerte eigentliche Rüstungsindustrie mehr. Das heißt, sie kaufen Panzer in Deutschland, kaufen U-Boote in Deutschland, kaufen Kriegsschiffe vielleicht in Frankreich, kaufen Flugzeuge in USA oder Lenkwaffen oder moderne Sachen. Und da ist ganz wichtig, dieser Appell zu mehr militärischer Zusammenarbeit und Kooperation der europäischen Rüstungsindustrie ist immer ein Appell auch der deutsch-französischen Rüstungsindustrie-Lobby, um den anderen Europäern Druck zu machen, dass sie gefälligst keine Kampfflugzeuge in den USA kaufen sollen. Was sie aber tun, also Belgien, Holland, Polen, fliegen amerikanische Kampfflugzeuge. zum Beispiel oder kaufen Lenkwaffen und sonstiges Material in USA. Und da zeigt sich dieser Widerspruch auch NATO und EU. Das ist keineswegs alles so auf einer Linie. Aber meine These ist natürlich, dieses Kerneuropa, Deutschland, Frankreich, wollen sich in allen Bereichen der Rüstungstechnik, also Marine, Landfahrzeuge, Flugzeuge bis hin zu Satelliten, Aufklärungssatelliten, Spionagesatelliten, Kommunikation und bis hin zum Positionsbestimmungssystem Galileo völlig komplett von den amerikanischen Rüstungstechnik unabhängig machen. Da sind wir schon auf einem guten Weg dabei.
Sie hören das Friedensforum in Lora International. Das Thema heute: Deutsche wieder an der Front, die Bundesrepublik als aktive Militärmacht. Aus den USA kommt immer wieder die Forderung, Europa, speziell Deutschland, muss mehr für seine Verteidigung tun, muss mehr Geld fürs Militär ausgeben, damit die Lasten gerechter verteilt sind. Das wird nicht nur von der Regierung Trump so verlangt, solche Forderungen sind auch schon von früheren Regierungen in Washington erhoben worden. Aber man kann durchaus bezweifeln, dass es den USA da um eine gerechtere Lastenverteilung bei der Verteidigung Europas geht. Vielmehr drängt sich der Verdacht auf, dass sich die Vereinigten Staaten einfach auf Kosten der Verbündeten entlasten wollen, damit das Pentagon mehr Geld übrig hat für Kriege außerhalb von Europa. Thomas Rödl weist indessen darauf hin, dass die Europäer ihre Rüstungsausgaben durchaus gesteigert haben, allerdings nicht, um den USA einen Gefallen zu tun.
Ja, das ist immer ganz komisch, wenn die USA sagen, die Europäer sollen mehr Geld fürs Militär ausgeben, dann tun sie das gerne und zwar mit dem Ziel, von der amerikanischen Politik und vom amerikanischen Militär und Rüstung unabhängig zu werden. Das ist ein bisschen paradox. Das andere, was man sagen muss, die NATO hat ja keine gemeinsame Militärkasse. Es gibt gemeinsame NATO-Infrastrukturprojekte, Flughäfen oder Pipelines oder Logistikprojekte, wo die NATO-Staaten da miteinander einzahlen. Aber ansonsten hat jeder Staat seine eigene Kriegskasse. Und wenn die USA so viel Geld für Militär ausgeben, dann natürlich, weil sie ständig Kriege führen. Krieg im Irak habe ich erwähnt, weil sie auf allen Weltmeeren ihre riesigen Flugzeugträgerflotten unterwegs haben und weil sie in 10 Jahren 1.000 Milliarden Dollar ausgeben für die Modernisierung der Atomwaffen. Jetzt, wenn die Europäer mehr Geld für ihr eigenes Militär ausgeben, dann führt das in keiner Weise zur Entlastung für die USA. Es sei denn, sie würden einen Kriegsschauplatz übernehmen. Aber dann müsste man sich ja absprechen. Da man sagt, jetzt die Europäer machen Syrien und die USA halten sich dann da raus. Oder man macht der Absprache, die Europäer übernehmen Libyen auf eigene Kosten und USA könnten sich dann raushalten und aus Afghanistan zum Beispiel Truppen abziehen. Und das wäre eine populäre Geschichte in USA. Sowohl Obama als auch Trump sind gewählt worden vor dem Hintergrund, dass sie im Wahlkampf immer gesagt haben, sie wollen die Kriege beenden und die Truppen heimholen und dann natürlich nebenbei auch ihre Kriegslasten verringern. Aber diese Aufgabenteilung in der NATO ist ja so vielleicht hinter den Kulissen, aber nicht offensichtlich abgesprochen.
Ja, genau, dazu nochmal eine Nachfrage. Also die Argumentation in Washington klingt ja zumindest so, dass man sagt, wir als USA geben Geld auch für die Verteidigung von Europa aus. Und da wollen wir uns in Zukunft halt etwas entlasten. Das heißt, dem ist gar nicht so. Die USA geben im Prinzip eigentlich kein Geld zur Verteidigung Europas aus, wenn ich das recht verstehe, was du gesagt hast.
Naja, sie geben Geld aus für die Truppen, die sie hier stationiert haben. Sie geben Geld aus für die Manöver und für die Truppenverlegung, die sie immer wieder üben. Aber die Masse dessen, was sie ausgeben oder was sie ausgegeben haben in den letzten 10, 15 Jahren, war für ihre Interventionskriege in Afghanistan und Irak.
Es gibt ja auch in Europa viele Politiker und Politikerinnen, die sagen, wir müssen mehr Geld fürs Militär ausgeben, wir müssen unsere Verteidigung selbst in die Hand nehmen, denn auf die USA unter Trump ist ja kein Verlass mehr. Der französische Präsident Macron und die Bundeskanzlerin Merkel haben das ja mehr oder minder klar so ausgedrückt. Ist der Verweis auf Trump eigentlich überzeugend oder ist das ein Vorwand, haben führende Köpfe der politischen Klasse bei uns nicht längst schon die Absicht, sich von den USA militärisch unabhängig zu machen?
Ja, vor allen Dingen Frankreich hat ja immer schon, also seit den 50er und 60er Jahren, versucht, eine eigenständige Politik zu machen. Frankreich ist damals aus der Militärintegration der NATO ausgetreten. Und die deutschen Eliten sind so schlau, dass sie durch den Zweiten Weltkrieg gemerkt haben, alleine ist es nicht möglich, die Vorherrschaft in Europa zu übernehmen. Und jetzt braucht man Frankreich als wichtigsten Bündnispartner. Und die Strategie, auf lange Sicht von USA unabhängig zu werden, eigenständige Politik zu machen, gibt es ja auch in Deutschland, und da sage ich Franz Josef Strauß als führender Kopf, die doppeldeutig immer die Partnerschaft mit USA betonen und gleichzeitig die Weichen stellen, eine eigene Militärmacht und ein eigene strategisch handlungsfähige politisches Europa aufzubauen. Also das ist schon lange Tendenz der Politik.
Hier ist LoRa International mit dem Friedensforum. Was das Militär betrifft, so ist auf deutschem Boden nicht nur die Bundeswehr präsent, sondern auch ein größeres Truppenkontingent der US-Armee. Ende Juli hat nun die Regierung in Washington offiziell angekündigt, dass die US-Truppen in Deutschland um etwa ein Drittel reduziert werden sollen. 12.000 von den rund 36.000 Soldatinnen und Soldaten sollen abgezogen werden. Präsident Trump begründet den Abzug damit, dass Deutschland bestraft werden muss, weil es angeblich zu wenig Geld für Rüstung und Militär ausgibt. Die USA würden hier von den Deutschen einfach ausgenutzt, sagt Trump. Die Frage ist, steckt hinter dieser Begründung tatsächlich nur Populismus à la Trump oder geht es beim Teilrückzug aus Deutschland eigentlich um etwas anderes, um eine strategische Entscheidung der USA? Was denkt Thomas Rödl?
Ja, ich frage mich die ganze Zeit jetzt subjektiv geantwortet, ob das alles Theater ist, das man für unsere Medien und für die Politik bei uns vorführt. Was heißt da Bestrafung? Also es tut uns nicht irgendwie weh und für unsere Sicherheit macht es nichts aus. Also diese 12.000 Soldaten, wenn jetzt da weg sind, da muss sich niemand und wird sich auch niemand, auch von den Militärs, niemand wird sich deswegen unsicherer fühlen. Also was muss man uns da bestrafen? Es ist eine strategische Entscheidung, die Truppen werden verlagert.
Wo könnten denn die Truppen genau stationiert werden?
Ja, das ist auch schon formuliert worden von amerikanischen Militärs, was in unserer Berichterstattung da nur so am Rande war, in Bulgarien und Rumänien zum Beispiel und in Polen. Dem dauerhafte Stationierung steht noch entgegen die sogenannte NATO-Russland-Grundakte. Da gab es einmal eine Vereinbarung, wo die NATO-Staaten sich verpflichtet haben, keine größeren Truppenkontingente auf Dauer in diesen Ländern zu stationieren. Das könnten sie jetzt aber machen und die Überlegungen gibt es. Da werden jetzt ein paar Tausend nach USA verlegt, vorübergehend, und dann werden sie in 2 Jahren oder 3 Jahren dann in Bulgarien und Rumänien und in Polen wieder stationiert. Und dann hätte man einen weiteren Konfrontationsschritt gegen Russland, wobei jetzt die Größenordnung 5.000 Soldaten in Bulgarien, Rumänien auch nicht sonderlich beeindruckend ist.
Stichwort Konfrontation zu Russland. Es gibt also Äußerungen, die deuten darauf hin. Der stellvertretende Generalstabschef des US-Militärs, General John Hyten, hat gesagt, die Truppenverlegungen sollen ein, Zitat, klares Signal an unsere Wettbewerber senden. Mit Wettbewerbern war wohl Russland gemeint. Wenn wir mal davon ausgehen, dass es einige tausend US-Soldatinnen und Soldaten sind, die dann neu in Osteuropa stationiert werden, verstärkt das eigentlich entscheidend die Bedrohung für Russland?
Ja, das ist wieder die andere Frage. Dazu bin ich jetzt zu wenig Experte, weil es ist ja immer noch Weißrussland und die Ukraine als Pufferstaat dazwischen. Gefühlsmäßig würde ich mal sagen, diese Größenordnung, selbst wenn es jetzt 10.000 Soldaten wären, muss Russland nicht sonderlich beeindrucken. Und Russland wäre dann seinerseits in der Lage, Truppen aus weiter östlichen Gebieten dann nach vorn zu verlagern, an die Grenze zur Ukraine, an die Grenze zu Weißrussland. Weißrussland ist ja bereits Teil von diesem Organisation der kollektiven Verteidigung, das Russland entwickelt hat in den letzten Jahren. Also das würde halt dann Aufrüstungsschritte und Truppenverlagerungen nach Weißrussland zur Folge haben. Und es würde natürlich den Konflikt in der Ukraine verschärfen, weil dann wäre es für Russland natürlich interessanter, schon in der Ostukraine Positionen und Stützpunkte zu haben und nicht zu warten, bis die NATO dann wirklich an die eigene Grenze herkommt.
Es gibt ja auch viel Kritik an den Abzugsplänen. Der republikanische US-Senator Mitt Romney hält den Truppenabzug für einen schwerwiegenden Fehler und ein, Zitat, Geschenk an Russland. Bei uns in Deutschland gibt es viele Politiker, die jetzt sagen, der Abzug von einem Teil der US-Truppen bedeutet eine Schwächung der NATO. Kann denn ernsthaft von einer solchen Schwächung die Rede sein?
Meiner Meinung nach ja, aber aus ganz anderen Gründen. Also diese Einschätzung Geschenk an Russland ist Quatsch. Die Schwächung der NATO ist sehr viel mehr durch die reale Politik, ja, durch die Widersprüche, die sich gezeigt haben. Und die massivste Schwächung der NATO ist durch die Bestrebungen, eine eigene europäische Militärmacht aufzubauen. Das nehmen die Amerikaner ja wahr und sie versuchen, das zu verhindern und versuchen, Europa zu spalten, indem sie spezielle Beziehungen zu Polen entwickeln und zu den baltischen Staaten. Die Schwächung der NATO ist durch solche Äußerungen wie Macron vor ein paar Monaten, die NATO ist hirntot, weil die US-Truppen in Syrien irgendwelche Abzüge unternommen haben, ohne mit Frankreich darüber zu reden. Die Schwächung der NATO ist durch Äußerungen wie Donald Trump, der sagt, die NATO ist obsolet. Und es geht ja in der Gegenwart bis dahin, dass sie überlegen, ob sie aus der NATO austreten. Das ist doch das Signal auch an Russland, aber auch ans deutsche und sonstige Publikum. Naja, dann ist es wohl nicht mehr so wichtig mit der NATO. Dann hat meiner Meinung nach die NATO viel an Glaubwürdigkeit und Zustimmung verloren, auch bei uns, eben durch diese Politik, durch die Rhetorik von Trump, der die Konflikte offen benennt oder die Widersprüche offen benennt, aber sie dadurch auch verstärkt, also nicht diplomatisch drüber redet, wie könnte man über unser Verhältnis vielleicht besser miteinander auskommen, sondern der uns ganz klar, also uns jetzt als deutsche Ökonomie oder als Europäer, ganz klar als Gegner betrachtet. Also das ist die wesentlich effektivere und in Anführungszeichen bessere Schwächung der NATO und nicht dieser Truppenabzug.
Nochmal, aber trotzdem zum Truppenabzug. Aus der Sicht von militärkritischen Menschen könnte der Abzug von US-Truppen aus Deutschland ja ein positiver Schritt sein. Gregor Gysi von der Linken hat zum Beispiel zu Trumps Begründung für den Abzug, dass man Deutschland bestrafen muss, gesagt, von dieser Art Bestrafung kann ich gar nicht genug bekommen. Aber jetzt mal ganz unironisch gefragt, wäre der Abzug eigentlich per se schon gut oder welche Bedingungen müssten denn erfüllt sein, dass es sich tatsächlich um einen positiven Schritt handelt?
Keine Verlagerung, also die Truppen nach USA und dort am besten auflösen. Aber was man auch so sehen muss, es gibt eine ganze Reihe Infrastrukturprojekte. Ja, die Brücken und Straßen werden tauglich gemacht für Truppentransport nach Osten. Solches muss man stoppen. Es werden neue Logistikstrukturen aufgebaut bei der NATO. Diese Strukturen muss man stoppen. Vor allen Dingen keine großartigen Manöver, wie es mit diesem Defender 2020 geplant war und das im nächsten Jahr wiederholt werden soll. Mit diesem Manöver wird ja geprobt, dass man innerhalb kürzester Zeit 10.000, 15.000, 20.000 amerikanische Soldaten nach Europa bringt und über die Straßeninfrastruktur dann nach Polen und ins Baltikum verlagert. Also alle, auch diese materiellen Kriegsvorbereitungen müssen beendet werden.
Betroffen von den Abzugsplänen sind in Bayern zum Beispiel die Standorte Vilseck, Grafenwöhr und Wildflecken. Dort befinden sich Truppenübungsplätze, auf denen die US-Einheiten für den Krieg üben. An den betroffenen Standorten hat ja jetzt schon ein großes Wehklagen eingesetzt von Kommunalpolitikern. Die sagen dann, wenn die Amerikaner abziehen, dann bedeutet das für uns schwere wirtschaftliche Einbußen. Denn die US-Truppen sind ja auch Arbeitgeber für viele deutsche Zivilbeschäftigte und die lokale Wirtschaft profitiert von der Anwesenheit der Amerikaner. Wäre es denn wirklich eine so große Katastrophe, wenn der Abzug tatsächlich zustande kommt? Oder wäre er nicht vielleicht eine Chance für die betroffenen Kommunen?
Ja, die Chance für die betroffenen Kommunen wäre zum Beispiel, wenn man einen, sage ich mal ganz pragmatisch, den Truppenübungsplatz Hohenfels auflöst und dem einer zivilen Nutzung, sprich sanfter Tourismus, Nationalpark zuführt und in den wenigen Liegenschaften, die es da gibt, irgendwelche zivile Gewerbe ansiedelt. Ja. Und die ökonomische Dimension, also wir haben vor ein paar Jahren eine Regionalstudie Oberpfalz in Auftrag gegeben, also Oberpfalz in Grafenwöhr und Hohenfels, die Truppenübungsplätze, und haben festgestellt, fürs Jahr 2017, die US-Streitkräfte geben 670 Millionen Euro aus, damals für Dienstleistungen, für Mieten und für die Löhne der 3.000, maximal 3.000 Zivilbeschäftigten bei den Streitkräften. Und im Vergleich dazu gab es über 500.000 Beschäftigte in der Oberpfalz im verarbeitenden Gewerbe und einen Umsatz im verarbeitenden Gewerbe von über 30 Milliarden Euro. Also wenn man jetzt diese Relation mal sieht, es wäre überhaupt kein Problem, durch sinnvolle Infrastrukturmaßnahmen das auszugleichen und sozial abzufedern.
Sie hören das Friedensforum in LoRa International. Noch ist nicht ausgemacht, dass es wirklich zum angekündigten Teilabzug von US-Truppen aus Deutschland kommt. Denn im Kongress in Washington hat sich bereits Widerstand formiert, und zwar sowohl bei den Republikanern als auch bei den Demokraten. Die Kritiker der Reduzierungspläne fürchten, wie vorhin schon erwähnt, eine Schwächung der NATO. Und sollte Donald Trump im November die Wahl verlieren, könnte Joe Biden als neuer Präsident das Vorhaben ohnehin auf Eis legen. Genau darauf hoffen manche bei uns, nicht nur in der Bundespolitik, sondern auch in den Kommunen, die von den Abzugsplänen betroffen sind. Dazu gehören in Bayern die Standorte Vilseck, Grafenwöhr und Wildflecken. Dort gibt es Truppenübungsplätze, auf denen die US-Einheiten für den Krieg üben. Thomas Rödl erklärt am Beispiel Grafenwöhr, welche Einheiten dort stationiert sind und was genau geübt wird.
Der Truppenübungsplatz Grafenwöhr bildet die Gelegenheit für Panzerfahrer- und Artillerieausbildung. Also man hat da Gelände von 20 mal 10 Kilometer in der Ausdehnung. Das ist ordentlich groß, da kann man also richtig Panzer fahren. Und man kann mit allen möglichen Artilleriesystemen auch auf knapp 20 Kilometer Entfernung üben und schießen üben. Also das ist ein allgemeiner Ausbildungsstandort für künftige Kriege mit schweren Waffen, mit Panzer, mit Hubschrauber in einem europäischen Szenario. Was aber dort auch passiert ist in den Nullerjahren nach dem Einmarsch in Afghanistan, man hat speziell auch die Kriege in Afghanistan und dann im Irak ausgewertet und hat die Truppen auf den Einsatz dort vorbereitet, also Antiterrorkampf, bis hin dazu, dass man im Truppenübungsplatz Hohenfels dann auch zivile Statisten eingeladen hat und den Einsatz von Militär gegen unbewaffnete Aufständische und so weiter geübt hat. Und eine der Bataillons- oder Kampfeinheiten, die jetzt erwähnt worden sind, diese sogenannten Streikerbrigaden, sind so ein spezieller leichter Kampfpanzer, der für Straßenkampf und Kriegsszenario wie in Bagdad, wie im Irak entwickelt worden ist und der gar nicht der künftigen Kriegsszenario gegen Russland gar keinen Platz hat.
Es gibt ja eine ganze Reihe von Militäreinrichtungen der USA in Deutschland, die vom Truppenabzug nicht betroffen sein sollen. Da gehört zum Beispiel der Stützpunkt in Ramstein in der Pfalz dazu. Das ist so eine Art Drehkreuz für die US-Luftwaffe. Was bedeutet es denn, wenn dieser Stützpunkt beibehalten wird?
Wenn dieser Stützpunkt beibehalten wird, dann können die amerikanischen Streitkräfte sehr viel einfacher Krieg führen im Nahen und Mittleren Osten, weil sie da einfach näher am Zielgebiet dran sind. Ramstein ist der wichtigste Flughafen für Nachschub militärischer Art, für Truppentransport hin und her. Nicht zu vergessen das Lazarett im Landstuhl gleich nebendran. Da werden die kriegsverwundeten amerikanischen Soldaten rübergeflogen und dort medizinisch behandelt und betreut. Ramstein ist weiterhin Teil der europäischen Antiballistik-Missile, der Raketenabwehrsysteme, die aufgebaut werden. Da ist Ramstein die europäische Zentrale und auch nicht zu vernachlässigen, Ramstein ist die Relaisstation für die Drohnenkriegsführung, die die USA permanent in Pakistan, Afghanistan, Jemen, Somalia und so weiter Angriffe gegen angebliche Terroristen mit Drohnen durchführen und die Signale zur Steuerung dieser Drohnen laufen über Ramstein. Also Ramstein wird auf jeden Fall beibehalten, das ist der wichtigste Stützpunkt der USA in Europa.
Die DFGVK ist ja eine pazifistische Organisation. Was fordert die im Blick auf die noch verbleibenden ausländischen Truppen in Deutschland und mit Blick auf die Bundeswehr? Soll es in Deutschland die völlige Entmilitarisierung geben?
Naja, das wäre auf jeden Fall meine Lieblingszukunftsvision. Ich glaube nicht, dass man sich auf einen Krieg gegen Russland vorbereiten sollte, wenn man mit Russland verhandelt und die russischen Interessen respektiert, dann kann man zu einer Vereinbarung über konventionellen Truppenabbau in Europa kommen, der dann schrittweise zu einer völligen, zumindest regionalen Abrüstung führen könnte. Und da könnte meiner Meinung nach die Bundesrepublik Deutschland vorangehen und einseitig so weit abrüsten, dass man sagt, wir stellen uns auf keinerlei Art von Krieg mehr ein. Wir geben Ausrüstung und meinetwegen Personal für internationale Katastropheneinsätze, für humanitäre Einsätze, für eine internationale Polizeitruppe zur Verfügung und die immer so konstruiert mit neutralen Staaten wie Österreich zusammen, sodass Deutschland nicht mehr nach außen aggressiv militärisch agieren kann. Das wäre tolle Vorstellung und ist meiner Meinung nach auch machbar. Es gibt dieses Konzept, entwickelt von der Evangelischen Kirche Baden, Sicherheit neu denken. Und da ist es dann auch ganz konkret ausgeführt, wie man Sicherheitsstrukturen aufbauen könnte und Militärstrukturen umwandeln und abschaffen könnte. Aber damit in Zusammenhang bin ich natürlich auch für die Auflösung aller fremden Militärstützpunkte, auch die USA. Man muss ja mal sehen, Irak, Syrien, das sind ja alles völkerrechtswidrige Kriege und wir sollten entsprechend Grundgesetz und entsprechend der Charta der Vereinten Nationen auch keinerlei völkerrechtswidrige Kriege unterstützen. Und das heißt nochmal, um auf Rammstein zurückzukommen, Start- und Landegenehmigung für amerikanische Flugzeuge in Rammstein nur dann, wenn ganz klar ist, dass es um humanitäre Einsätze und um Flüge in Verbindung mit Völkerrecht geht, in Einklang mit dem Völkerrecht geht und nicht um amerikanische Aggressionskriege.
Stichwort Bundeswehr nochmal. Die Beschlüsse der DFGVK fordern ja auch die Auflösung der Bundeswehr.
Ja, Auflösung der Bundeswehr, das müsste man im Einzelnen anschauen. Da haben wir keine Detailkonzepte. Man könnte sich anschauen, wie kann so eine internationale Katastrophenhilfstruppe ausschauen? Wie kann eine Polizeitruppe ausschauen, die dann mit Mandat der Vereinten Nationen mit einfacher, leichter Bewaffnung in eine Situation reingehen kann mit einem defensiven Auftrag, um Menschen zu schützen oder Menschengruppen zu schützen, die von Verbrechen oder gar Völkermord bedroht sind. Das muss man sich im Einzelnen mal durchüberlegen, welche Bestandteile von Bundeswehrmaterial und Ausrüstung könnte man dafür brauchen. Und einen Abrüstungsprozess so organisieren, dass man diese brauchbaren Kapazitäten in internationale Einrichtungen überführt.
Aber die Bundeswehr in der bestehenden Struktur sollte aufgelöst werden?
In der bestehenden Struktur mit diesen Angriffswaffen und Großwaffensystemen, die man hat, Fregatten, U-Boote, Kampfflugzeuge und so weiter, das ist alles überflüssig.
Soweit das Gespräch mit Thomas Rödl, bayerischer Landessprecher der Deutschen Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen DFGVK.